Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast. Mein Name ist Busat Yam. Hallo.
It's the question that has taken over the internet. Where is Kate Middleton? Now, this is easy to dismiss as some sort of tinfoil hat conspiracy, but there are some very strange elements to this story. Particularly when you look at the timeline of dates.
Und da sind wir auch schon im großen Verschwörungskrimi. Es geht um Kate Middleton. Zu Gast sind meine Kollegin Jenny Gensmer, Technologien und digitale Kultur, das sind dein Fokus, sowie Autorin Berit Glanz. Dich beschäftigt tatsächlich die Prinzessin of Wales, Kate Middleton, und ihr Foto, das diese Woche für große, ja, Irritation gesorgt hat. Berit, für alle, die noch nicht im Rabbit Hole der Verschwörungstheorien gelandet sind, die wirklich nur so peripher mitbekommen haben, dass große Nachrichtenagenturen das Bild wieder zurückgenommen haben. Worum geht es? Was war da alles los?
Also für Leute, die sich dafür interessieren, ist das schon seit einigen Wochen ein wirklich großartiges Buffet an Verschwörungstheorien und Internetquatsch. Es geht darum, dass Kate Middleton am 25. Dezember das letzte Mal gesehen wurde, auf einem offiziellen Termin. Und seitdem ranken sich viele, viele Geheimnisse darum, wo sie ist, wie es ihr geht. Es gab dann eine Ankündigung, dass sie im Januar ins Krankenhaus gekommen ist, zu einer Operation, die aber auch nicht näher spezifiziert wurde. Und seit so ungefähr Ende Januar überschlagen sich eigentlich die Verschwörungstheorien. Und es gibt auch immer mehr so Internetspaß, wo Leute dann teilen, diese Person würde Kate Middleton finden und dann ein Bild von, weiß ich nicht, irgendeiner Detektivfigur aus den 50ern oder so. Und im Februar ist es dann immer mehr geworden, dass immer mehr Leute auch sich wirklich gefragt haben, wo ist sie denn eigentlich? Und dann gab es dieses Bild, dieses legendäre Bild, das am 10. März erschienen ist zum Muttertag und das dann einen Tag später von mehreren Nachrichtenagenturen zurückgerufen worden ist, weil es halt bearbeitet war. Und das Internet kommt jetzt nicht mehr zur Ruhe und es ist auch in den etablierten Massenmedien angekommen. Also alle fragen sich, wo ist Kate Middleton und was ist da los?
Was ich ja spannend finde, du interessierst dich eigentlich null für die Monarchie, aber irgendwie fasziniert dich jetzt das Thema seit ein paar Wochen. Liegt es an den wilden Theorien? Welche gibt es da? Vielleicht kannst du da auch noch ein paar nennen. Was macht das ja so großartig für dich?
Also was ich so interessant finde, ist, dass sich da so seit Ende Januar verschiedene Gruppen einfach treffen und die mit ganz unterschiedlichen Interessen an dieses Thema rangehen. Da gibt es eben die Leute, die sich wirklich für das Königshaus interessieren. Dann gibt es zum Beispiel Fans von der Netflix-Serie The Crown, die sich einfach so für die Abgründe der Monarchie interessieren. Dann gibt es die Fans von Harry und Meghan, die ja sozusagen die Königs- oder die Mitglieder der Königsfamilie sind, die sich verabschiedet haben aus diesem ganzen Zirkus. Und dann gibt es auch einfach Leute, die wahnsinnig viel Spaß damit im Internet haben. Also die Bilder bearbeiten, die dazu lustige Tweets formulieren, die also eigentlich nur dabei sind, weil sie sozusagen das Drumherum interessiert, wo Leute immer permanent versuchen, sich zu übertrumpfen mit absurden Theorien, wo sie ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass viele Leute glauben, dass sie sich scheiden lassen möchte und deswegen einfach verschwunden ist. Es gibt auch, also es kursieren auch Theorien, dass da ganz schlimme häusliche Gewalt vorgefallen ist. Dann gibt es also wirklich ganz viele verschiedene Dinge, die auch noch befeuert worden sind, weil sich tatsächlich ein Mitglied der königlichen Familie, also der Thomas Kingston, das ist der, der ist sozusagen, dessen Frau ist direkt verwandt mit William, hat sich erschossen tatsächlich. Und es gibt schon seit 2 Jahren ganz extreme Spekulationen, dass Prinz William eine Affäre hat. Und das überschlägt sich jetzt alles.
Also ich lerne und lerne. Es gibt die krudesten Theorien. Hardcore Royalists fragen sich, wo ist Kate? Liegt sie im Koma? Lebt sie überhaupt noch? Jenny, was denkst du? Gibt es eine Theorie, mit der du mitgehst? Welche Haltung hast du zu dieser ganzen Frage um Kate Middleton?
Oh, ich glaube, bevor man so über die Haltung sprechen kann, kann man vielleicht erstmal das Gefühl beschreiben, das vielleicht auch manche da draußen haben, wenn sie jetzt diese ganzen Geschichten hören und denen es so ein bisschen geht wie mir. Ich bin so in dieses Rabbit Hole reingefallen, für mich so ein bisschen wie so Alice im Wunderland, die so nach oben diese Öffnung, dass dieses Loch sieht und immer weiter in diesen Tunnel reinfällt. Und ich glaube, wo ich reingefallen bin in das Loch, das war dieses gefotoshoppte Bild und ich mich gefragt habe, hä, was ist denn jetzt hier eigentlich das Problem? Und dann erst Stück für Stück habe ich mir erarbeitet, alles, was jetzt Berit gerade erzählt hat, in welchem Umfeld sich das alles begibt. Und ich habe mich gefragt, wer sind eigentlich die Akteure? Wer sind eigentlich die, die es vorantreiben? Also ich habe jetzt verstanden, es gibt irgendwie so die Royal-Fans. Es gibt die, die sich lustig machen oder die sich Witze erzählen im Internet, die Memes teilen. Und ich glaube, die haben auch mich gekriegt, weil ich dann auch über Memes gelacht habe. Aber wer sind denn eigentlich die, die diese ganze Geschichte vorantreiben, die ja eigentlich, da können wir später vielleicht drüber reden, wenn es um die Haltung geht, eine total tragische Geschichte möglicherweise hat.
Mhm. Wobei, ich würde die Frage direkt gerne an dich geben, Berit. Wer sind die AkteurInnen? Wer versucht, die ganzen Fehler zu dechiffrieren? Wer arbeitet da dran?
Also es gibt im Internet, mittlerweile kann man das sagen, in den letzten 2 Jahren hat sich das fest etabliert, so eine Art Spaß an Verschwörungstheorien und Spaß daran, sich selber so als Spürnase zu betätigen. Das ist gar nicht nur Kate Middleton, sondern es gab in den letzten Jahren immer wieder Fälle, wo Leute so den Laiendetektiv in sich gefunden haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich gerade eine Zeit, wo viel bildgenerierende AI stattfindet, also Bilder, die sozusagen von Computern gemacht werden. Und wir entwickeln alle gerade so einen ganz forensischen Blick. Wir gucken uns also Bilder ganz genau an. Und das ist eben das, weswegen dieses Bild von Kate Middleton, dieses photogeshoppte Bild, sofort natürlich ganz viele Leute auf den Plan gerufen hat, die dann halt ja so ihren eigenen inneren Privatdetektiv gechannelt haben. Das ist sicher ein Element. Also Leute mögen einfach Falschinformationen und mögen mitspekulieren und mögen tratschen. Und das ist einfach sehr menschlich und das Internet bietet sehr, sehr viel Platz dafür. Und das andere ist aber, glaube ich, wirklich, dass das auch einfach sehr, sehr viel Material für Witze bietet. Ne? Zum Beispiel kann man dann posten, irgendwie der französische Freund hätte gesagt, ah, deswegen haben wir die Monarchie abgeschafft. Oder so. Man kann halt die ganze Zeit irgendwelche lustigen Inhalte teilen. Und ich glaube, das ist für die meisten tatsächlich der Impuls, sich da jetzt zu beteiligen. Und da geht es dann ganz wenig um Kate Middleton eigentlich.
Okay, also wir sind zu forensischen Spezialisten geworden. Wie moralisch verwerflich das Ganze ist, würde ich gerne an späterer Stelle nochmal diskutieren. Denn Berit, deine These ist ja, dass das Internet die traditionelle PR kaputt macht. Also impliziert das ja die Frage, warum interessieren sich die Royals nicht für das Internet? Warum haben sie es nicht verstanden?
Also es ist tatsächlich ein ganz interessantes Beispiel gerade, weil man 2 unterschiedliche PR-Strategien verfolgen kann. Weil es ist ja nicht nur Kate Middleton im Krankenhaus, es ist auch der König im Krankenhaus, der hat nämlich Krebs. Und der ist zeitgleich ins Krankenhaus gekommen und die haben aber tatsächlich eine ganz andere PR-Kampagne gestartet, bei der er ganz offensiv auftritt, die Königin ihn mehrfach sichtbar im Krankenhaus besucht hat. Und diese sehr offene, sehr transparente Form von Kommunikation steht zu einem ganz krassen Gegensatz zu dem, was William und Kate da machen, sich nämlich gar nicht äußern. Heimlich tun, sich nicht fotografieren lassen, gar nicht sichtbar sein. Und dazu kommt eben, also es gibt eben diese Netflix-Serie The Crown und ich glaube, die hat bei ganz, ganz vielen Leuten dazu geführt, dass sie denken, ah ja, da in diesem Königshaus, da ist ganz, ganz viel unter der Oberfläche. Und deswegen fangen die jetzt an zu spekulieren.
Jenny, ergänzend dazu?
Ja, eher eine Frage, weil du, Berit, auch gerade sagtest, Kate und William äußern sich ja gar nicht. Und was ich so interessant finde, es sieht ja im öffentlichen Diskurs so aus, als hätte sich Kate geäußert. Und zwar 2-mal. Einmal, als sie das Bild gepostet hat, was offenbar gefotoshoppt wurde. Und dann, als sie gesagt hat, ich bin auch einfach eine Laien und fotografiere gern rum und kann ja jedem mal passieren, tut mir leid. Wo ich mich gefragt habe, und das soll jetzt keine weitere Verschwörungstheorie sein, so meine ich es nicht. Ich habe es mich tatsächlich gefragt, ist nicht, wenn man sich die ganze Berichterstattung über die Royals und über die Frauen bei den Royals und so weiter anschaut, hat man doch das Gefühl, da sagt niemand irgendwas tatsächlich Wahres, sondern es ist alles irgendwie inszeniert, es ist alles irgendwie gelenkt. Und ich habe mich gefragt, hä, ist das wirklich, ist es realistisch, dass Kate ein Foto postet, was dann an die Nachrichtenagenturen geht, was dann wirklich von ihr ist, was sie bearbeitet hat, sie hat das alles gelernt.
Ja,
und dass sie sich danach auch noch dazu äußert, sagt, genau, ja, ich war's.
Sich dazu äußern muss, ja.
Das ist natürlich ein unglaublicher PR-Fail, ne? Also das ist ja irgendwie auch allen Leuten vollkommen klar und deswegen erzeugt das auch so viel Aufmerksamkeit, dass eine Person mit diesen Ressourcen natürlich überhaupt nicht zu Hause ein Photoshop-Bild bearbeitet, was dann also groß als offizielles Foto geteilt wird. Und ich glaube, deswegen sind die Leute da jetzt auch so interessiert dran, weil das eben einfach so wahnsinnig merkwürdig ist. Und dann gibt es natürlich dieses, man kann dieses Bild reingucken und dann hat sie keinen Ehering am Finger. Also es gibt die ganze Zeit Material, mit dem man neue Geschichten spinnen kann. Und Und irgendwas ist da ja sehr sicherlich auch. Und wir erfahren es aber einfach nicht. Und dieses Vakuum, was nicht gefüllt wird von den PressesprecherInnen, von diesem Paar, das füllen dann eben viele, viele hunderttausend Menschen im Internet und das mal wahlweise sehr respektvoll und nett, dann eben auch echt verspottend und dann mit ganz viel Humor und teilweise auch richtig, richtig übel.
Und Jenny, wenn wir jetzt nochmal das Ganze versuchen, irgendwie moralisch zu begreifen, was das über uns als Gesellschaft macht, warum befriedigt es uns? Es scheint ja nicht offensichtlich um eine Sorge zu gehen. Wie geht es der Prinzessin of Wales? Sondern vielmehr, ja, haben wir teilweise ein Vergnügen daran, den Royals beim Versagen, beim Scheitern, bei ihren emotionalen Kriegen, bei ihren Familienkriegen zuzuschauen? Oder was meinst du?
Na, ich glaube, die Frage ist, wer ist wir und wer ist von welchem Teil der Geschichte angezogen oder fühlt sich eben da bereit? Und wenn das Leute sind, die sich gut auskennen mit Photoshop und die sagen, ah ja, ich habe es gleich gesehen und können dann recherchieren, dann ist das vielleicht die eine Gruppe. Ich habe mir die ganze Geschichte angeguckt und fühle da tatsächlich eher mit, weil ich auch noch sehe, wie Meghan Markle behandelt wurde, wie irgendwie Prinzessin Diana behandelt wurde, wie... Wie heißt die aktuelle Frau?
Entschuldigung. Von wem?
Von dem König. Ja, so, Camilla. Entschuldigung, bitte. Hier meine Royal Kompetenz. Wie über diese ganzen Frauen hergezogen wird und auf was für eine Art und Weise. Und für mich spielt da diese ganze Geschichte, dieses Suchen nach Kate mit rein. Mir fehlt da einfach komplett diese ganze Empathie, die so ein Palast eigentlich haben müsste, um auch so ein bisschen ihre Leute zu schützen. Und genau so klingt das gerade gar nicht für mich.
Berit, gehst du da mit? Also das, genau, da stellt man sich auch die Frage, wie sexistisch oder misogyn diese Debatten eigentlich sind. Und genau, ich frage mich auch, hat Kate nicht auch ein Recht darauf, einfach privat zu sein und sich eventuell auszukurieren?
Ja, genau.
Also das ist ja irgendwie, sorry.
Nein, Berit.
Es ist ja irgendwie so, dass tatsächlich das britische Königshaus anders in der Presse stattfindet und in der Öffentlichkeit als die anderen Königshäuser Europas. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel in Schweden eine Königsfamilie, von der wir gar nicht sowas hören. Es scheint also in England irgendwie diesen Deal zu geben, dass diese Familie kriegt halt sehr, sehr viel Sichtbarkeit, Reichtum und Macht, aber dafür gibt es keine Grenzen dessen, was man mit denen machen kann. Und diese Misogynie, jetzt scheitern wir alle an diesem Wort, sieht man zum Beispiel ganz, ganz extrem gerade an diesem, es gibt seit 2 Jahren oder 3 Jahren gibt es die Idee, dass Prinz William eine Affäre hat mit einer Frau, die nennt sich Marchioness Sarah Rose Cholmondeley, früher Lady Rose Hanbury. Und diese Affäre wird jetzt eben gerade ganz, ganz viel wieder rausgeholt, weil viele Leute natürlich behaupten, Kate möchte sich scheiden lassen und dann werden eben Bilder von diesen beiden Frauen nebeneinander gestellt. Und der Diskurs, der da passiert, der ist richtig menschenfeindlich, weil der natürlich ganz, ganz extrem die äußeren Merkmale dieser Frauen abwertet, vergleicht, wer schöner ist oder wer nicht schöner ist. Und das ist alles extrem hart und wird sehr heftig geführt. Und es ist erstaunlich, weil es ja gerade von Harry und Meghan ganz, ganz viel Feedback gab eigentlich im letzten Jahr, wie sich das anfühlt, wenn man ständig eben an diesem öffentlichen Pranger steht und eigentlich gar keinen Rückzugsraum mehr hat.
So, und weiterhin zu Gast in unserem Popkultur-Wochentalk sind Autorin Berit Glanz und meine Kollegin Jenny Gensmer aus unserer Breitbandredaktion. Da geht es um digitale Kultur. Und wir sprechen über TikTok, denn die chinesische Plattform, die ja vor allem von jungen Menschen genutzt wird, soll in den USA verboten werden. Zumindest hat der US-Kongress dafür gestimmt. Jetzt müsste das Gesetz oder muss das Gesetz noch durch den Senat und dann müsste der Mutterkonzern ByteDance an nicht-chinesische Investoren verkauft werden. Jenny, ich fange mal mit dir an. Du siehst darin eine Doppelmoral, wenn es um das Thema Überwachung und Verkauf von Daten geht.
Puh, ja, also das genau rein ins Thema. Das sehe ich deswegen darin, weil ja eine Argumentation ist, dass China durch diese App TikTok US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger überwacht, weil es deren Daten sammelt und es möglicherweise Verbindungen gibt zu dem chinesischen Regime. Und dann geht es noch darum, dass man Einflussnahme befürchtet. Also dass jetzt die ganzen jungen Teenager, die hauptsächlich auf TikTok sind, in irgendeiner Form beeinflusst werden mit bestimmten Kampagnen ihrer politischen Meinung. Und das sind so die Haupt Argumente, warum man sagt, man möchte TikTok entweder verkauft wissen oder verbieten. Und die Doppelmoral, die ich darin sehe, ist, dass wenn man sagt, man möchte Jugendliche davor schützen, dass ihre Daten überwacht werden und dass man sie schützen möchte vor schlechten Einflüssen bei sozialen Netzwerken, dann denke ich erstmal an Facebook, dann denke ich an Instagram, dann denke ich an diese ganzen anderen sozialen Netzwerke, die natürlich auch genutzt werden in den USA. Und die USA, daran würde ich gerne mal erinnern, hat keine Datenschutzgrundverordnung. Die Daten sind out there. Und es gibt Unternehmen, sogenannte Data Broker, die sehr viel Geld damit machen, solche Daten an ein bestimmtes Publikum oder an bestimmte Unternehmen weiterzuverkaufen oder an Versicherungen und so weiter. Also ich finde, so ein erster Schritt wäre, vor der eigenen Haustür zu kehren und seine Nutzerinnen und Nutzer eben vor diesem Weiterverkauf von Daten zu schützen, weil das kann eben auch gefährliche Auswirkungen haben. Und
ja, zumal es ja auch irgendwie scheinheilig ist, dass Präsident Biden sich ein Konto bei TikTok zugelegt hat und gleichzeitig aber sagt, er würde das Gesetz auch mit unterschreiben.
Ja, ich glaube, das muss er machen, weil der möchte natürlich auch jüngere Menschen erreichen. Also da ist ein großer Teil einer wichtigen Zielgruppe. Und die haben jetzt vor kurzem, das Team hinter Biden angefangen, auf TikTok zu posten. Und genau, ich frage mich das auch die ganze Zeit, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn man da so erzählt, wofür man steht politisch? Sagt man dann auch, dass man den Menschen, die man gerade erreicht auf der Plattform, dass man diese Plattform eigentlich gerade am liebsten verbieten möchte? Das verstehe ich nicht ganz, also wie man diese kognitive Dissonanz wieder verbinden möchte.
Berit, TikTok verbieten hat in anderen Ländern schon funktioniert, beispielsweise in Indien. Man könnte von einem Experiment sprechen. Dort wurde TikTok verboten. Was hat das denn mit den InfluencerInnen und auch den UserInnen gemacht?
Das Interessante bei sowas ist ja, sowas ist gar nicht so ganz leicht technisch zu realisieren, wenn man nicht beschließt, dass man so eine große Firewall baut wie China. Das bedeutet, in Indien ist TikTok verboten. Man kann sich recht gut angucken, was dann passiert ist mit den Leuten, die vorher auf dieser Plattform eben sehr viel Erfolg hatten. Die wandern einfach ab, ne? Die sind dann eben auf den anderen Plattformen, wo auch überall Short-Clip-Formate sind, also Insta-Reels, YouTube-Shorts und so weiter. Was aber auch ist, worüber gar nicht gesprochen wird in den USA, was ich sehr interessant finde, ist, die TikTok-Videos kann man ja runterladen und auf anderen Plattformen teilen. Also Twitter, jetzt X, ist ja voll mit TikTok-Videos. Das bedeutet, es ist auch technisch wird es ganz schwierig dann zu sagen, filter ich jetzt alles, wo das TikTok-Logo drauf ist, was sich ja überall im Internet verbreitet oder also was sind da eigentlich die ganz pragmatischen Lösungen? Und das andere ist natürlich, dass wir hier schon wieder das Phänomen haben und das ist bei TikTok eben ganz oft so, dass wir eine Plattform haben, die von Leuten bis ungefähr 40 genutzt wird, die aber reguliert wird und über die entschieden wird von Leuten, die diese Plattform gar nicht verwenden. Mhm. Also Biden verwendet sie jetzt, aber das ist natürlich nicht organisch. Mhm. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil ich der Meinung bin, dass das sehr schwer ist, etwas zu regulieren, was man eigentlich gar nicht kennt und wo auch noch gar nicht so wahnsinnig viel zu geforscht worden ist und untersucht worden ist. Wie wirkt das eigentlich? Was macht das eigentlich?
Ja, zu den Bedenken gehört ja, dass China einen großen Einfluss auf die Jugend hat. Ist denn ein Verbot ganz generell der richtige Weg? Also ich frage mich auch immer wieder, welche Gefahr tatsächlich von TikTok ausgeht. Ich nutze die Plattform tatsächlich auch nicht, aber ich bin auch schon über 40. Aber unterscheiden sich die Inhalte von anderen Plattformen wie Instagram und YouTube? Und wir haben ja gerade gelernt, auch von dir, Berit, man kann ja auch die TikTok-Videos auf anderen Plattformen teilen.
Also es ist auf jeden Fall so, dass das zu regulieren oder zu verbieten funktioniert eigentlich nur, wenn man wirklich also quasi faschistische Formen von Kontrolle und Zensur etabliert. Und das ist mit dem Internet gar nicht so einfach. Und das sieht man eben auch an nicht-demokratischen Ländern, wo das ja versucht wird. Das ist ja nicht, es gibt ja global viele Beispiele, wo versucht wird, das Internet zu regulieren oder Dinge zu verbieten. Und wie das funktioniert. Und es funktioniert eben nicht so gut. Ich finde das ganz interessant, dass dieser Weg gegangen wird, aber ich habe auch den Verdacht, dass es eben gar nicht so viel, also dass dieses inhaltliche Argument sehr vorgeschoben ist, sondern es geht eben darum, dass man diese Riesenfirma ByteDance, die hätte man gerne lokal, die hätte man nicht gerne in einem anderen Land, weil da natürlich auch einfach sehr, sehr viel Geld dranhängt.
Ja, also du sagst gerade, es hätte faschistische Züge und tatsächlich, also es ist ja auch eine First Amendment-Frage. Es wird ja damit argumentiert, dass man das Recht auf freie Meinungsäußerung in den USA beschneiden würde von Millionen Nutzerinnen und Nutzern, die auf dieser Plattform sind. Und natürlich, wenn jetzt Menschen diese Plattform einfach verbieten, dann verlieren ganz viele Creatorinnen, Nutzerinnen und Nutzer und so weiter erstmal ihre Geschäftsbasis, aber auch ihren Kommunikationsraum. Und man lernt, wahrscheinlich, dass diese ältere Generation jederzeit ankommen kann und sagen, okay, weg damit. Ja, und entscheidet, das einfach rauszuschneiden aus deinem Alltag. Und das ist natürlich auch nicht vertrauensfördernd.
Der US-Kongress hat dafür gestimmt, dass TikTok bzw. die chinesische Mutterfirma ByteDance an nicht-chinesische Investoren verkauft werden muss. Sonst wird TikTok in den USA verboten. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Senat. Ist Google zu woke geworden? Darüber spreche ich jetzt in unserem Popkultur-Wochentalk mit Autorin Berit Glanz und unserer Kollegin vom Breitband. Ihr steht für Technologien und digitale Kultur, Jenny Genzmer. Es geht um ein doch komplexes Thema, Jenny, das du mitgebracht hast. Und zwar geht es um Google und seinen Chatbot Gemini. Ein neuer KI-Bildgenerator ist schon wieder offline gegangen, weil dieser die Geschichte umgeschrieben hat. Was hat dieser woke Chatbot alles gemacht, Jenny? Kannst du uns nochmal das Ganze erklären?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Gemini ist Googles Chatbot sowie OpenAI, Microsoft, ChatGPT und noch viele andere Unternehmen Chatbots betreiben, die eben eine generative KI nutzen, um Texte zu generieren oder eben Bilder zu generieren. Beides kann Gemini, hieß früher mal Bard, heißt jetzt Gemini. Und mit dem Bildgenerator vor allem, auch mit den Texten, aber vor allem mit den Bildern, gab es das Problem, dass Anfang des Jahres Menschen offenbar historische Bilder gesucht haben. Und dazu gehörte, zeig mir ein Bild der Gründungsväter der USA. Und dann kam da aber nicht der weiße Thomas Jefferson oder George Washington, sondern man sah eben Bilder von diversen Menschen, schwarzen Menschen, braunen Menschen, Menschen mit asiatischer Abstammung. Man sah US-amerikanische Indigene ist auch ein Quatschwort, ne? Nordamerikanische Indigene. Man sah aber auch Nazis in US-Uniformen, aber auch mit schwarzer oder brauner Hautfarbe. Man sah, es wurde gefragt nach einem typischen deutschen Paar um 1900 und da eben dasselbe Phänomen. Man hat schwarze Wikinger gesehen, man hat eine asiatisch-stämmige Päpstin gesehen und so weiter. Also es wurde gefragt nach historischen Bildern und das war eben die Antwort. Und wenn man jetzt mal das Nazi-Bild auslässt, könnte man ja sagen, schöne Welt.
Schöne diverse Welt. Aber geschichtlich trotzdem natürlich falsch gemacht. Aber ich höre raus, sozusagen die Idee von Google war eigentlich gut. Es hat jetzt dadurch aber doch so eine Art, ja, zumindest produzierten Skandal gegeben. Rechtskonservative sind auf die Barrikaden gestiegen. Warum denn nochmal trotzdem ganz generell findest du diesen Chatbot prinzipiell gut?
Weil sie ein Problem angegangen ist, was da ist, weil diese Chatbots, die sind gebiased. Die haben einen Bias, aber einen rassistischen und einen misogynen Bias, einen sexistischen Bias. Also die Datensets, mit denen all diese Chatbots gefüttert werden, die benachteiligen Frauen, die benachteiligen People of Color. Also wenn man zum Beispiel zu Stable Diffusion, einem anderen KI-Generator, Bildgenerator geht. Ich habe es vorhin noch mal so ausprobiert, ob ihr das immer noch macht und habe nach einem Ärztekongress gesucht, die und was wurde mir gegeben? Ganz viele alte Herren, weiße und nicht sehr wenige Frauen. Mhm. Ne, auch keine People of Color. So, das ist das, was man eigentlich bekommt. Warum ist jetzt Google gut? Weil die wissen, dass ihre Datensätze gebiased sind. Die wollten was dagegen machen. Und deswegen würde ich sagen, der Ansatz, der ist genau richtig. Technologisch haben sie es, glaube ich, nicht klug umgesetzt. Hier wurde also, würde ich sagen, ein Fehler gemacht. Aber dieser Fehler, der wurde eben missinterpretiert. Ich würde sagen, absichtlich missinterpretiert von vielen Konservativen in den USA, nationalkonservativen Libertären, die jetzt sagen, hier wird linke Propaganda gemacht, in Anführungsstrichen woke, also woke als negatives Wort gesehen, Propaganda gemacht und hier fände sowas statt wie eine Zensur des weißen Mannes. Ne? Also man hat quasi das hier ein strukturelles Problem rein interpretiert und kein Fehler.
Birgit, wir sehen dich aus Reykjavik, bist du uns zugeschaltet, wie du lachst, linke Propaganda. Diese Chatbots sind jetzt tatsächlich Teil der sogenannten Cancel-Culture-Debatte. Was meinst du denn, hätte Google das irgendwie verhindern, abschwächen können, wenn die Idee ja, wie wir gerade gehört haben, eigentlich doch gut war?
Also wir haben, das hat ja Jenny schon gesagt, wir haben Probleme in den Datensätzen, ne? Also das, die sind sexistisch und rassistisch, da sind einfach nicht genug Daten, um das divers zu gestalten. Das bedeutet, wenn ich jetzt so eine KI programmiere, habe ich ein Problem. Und entweder gleiche ich diesen statistischen Bias aus, dann habe ich aber das Problem, dass ich in der Vergangenheit plötzlich historische Realitäten schaffe, die es so nicht gegeben hat. Oder ich habe halt, mache das eben nicht und dann habe ich aber in der Gegenwart das Problem, dass ich eben Ingenieur google und nur weiße Männer bekomme. Die Lösung ist natürlich relativ naheliegend eigentlich, dass man nämlich eigentlich, so wie bei Zigaretten, die Resultate von solchen Chatbots mit einem Disclaimer versehen muss. Mhm. Ich finde es aber in diesem Fall wirklich interessant, weil wir haben den Bias oder diese Bias-Debatte bei KI schon relativ lange. Und die wird auch geführt, aber die wird gar nicht so leidenschaftlich geführt. Weil so viel Wut macht es dann eben doch nicht, wenn eben bei Ingenieuren nur weiße Männer kommen oder bei Arzt nur weiße Männer. Jetzt aber, wo eigentlich, was ja jetzt passiert ist, ist, dass Leute gesehen haben, Mensch, diese Daten sind ja überhaupt nicht neutral. Das ist ja gar nicht objektiv. Da ist ja gar nicht eine übermächtige KI, die alles weiß. Mhm. Sondern die haben ja den Bias vorgeführt bekommen, bloß andersrum. Und das erzeugt jetzt so viel Wut, das finde ich schon interessant. Also diese Beleidigung, ich meine auch interessant, dass man dann sauer ist auf den Chatbot und nicht auf eine Vergangenheit, in der es eben keine schwarzen Präsidenten gab. Ne?
Ja, da spielt auch so ein bisschen
also das
die
ist
Frage,
ja, das verschiebt sich ja.
Ja, da spielt auch so ein bisschen die Frage der White Fragility vielleicht mit rein. Ich frage mich dennoch, war Google da einfach zu schlampig in seinen Anweisungen, seinem Prompting, so nennt sich das, glaube ich. Also hätte man das nicht doch ein bisschen klüger, eleganter angehen können?
Ja, und ich weiß nicht die Lösung. Also natürlich hat man es hier mit einem unglaublich komplexen Problem zu tun. Aber ich glaube, das Problem, das hier im Raum steht und das man vielleicht tatsächlich hätte verhindern können, ist das Gefühl, übergangen worden zu sein. Na, also warum bekomme ich dann jetzt bestimmte Bilder nicht? Und die Erklärung ist ein bisschen, oder ist ein Teil davon, das haben Bloomberg-ReporterInnen rausgefunden, oder das ist deren These, das ist, dass man versucht hat, bei Google den Bias rauszubekommen, indem man das Prompt verändert hat. Man hat es ein bisschen angeglichen. Also muss ich das so vorstellen, Prompting, wenn man diese Eingabe macht bei einem Chatbot und man möchte ein bestimmtes Bild haben. Zum Beispiel, man möchte ein Bild von einem Sonnenuntergang haben. Dann wird es eben noch so ein bisschen spezifiziert, ne, mit Bäumen und atmosphärisches Licht, damit man ein konkreteres Bild bekommt. Und was jetzt hier passiert ist, ist offenbar, dass wenn man gesagt hat, ich möchte jetzt ein deutsches Paar aus dem 19. Jahrhundert haben, dass man auch dann hingeführt hat, aber sei in deiner Antwort bitte divers. So, und das hat man nicht transparent gemacht, dass es dieses sogenannte Prompt Engineering oder Prompt Transforming gegeben hat. Und das führt natürlich zu Verwirrung. Hätte man das explizit gemacht und zum Beispiel als Chatbot in Anführungsstrichen gefragt, was genau möchtest du denn für ein Bild? Soll es ein historisches, authentisches Bild sein? Oder sollen wir hier ein Drehbuch schreiben für Bridgerton? Mhm. sollen wir uns eine utopische Zukunft oder sollen wir uns eine Gesellschaft hier zusammen ausdenken, wie wir sie gerne hätten, wo wir gerne hinwollen, alle zusammen? Dann wäre das, glaube ich, ein anderer Ansatz gewesen. Hat man aber nicht gemacht und das finde ich das große Problem. Das hätte Google doch so ein großer Konzern.
Eigentlich ja, das es liegt auf der Hand. Also ich würde mich auch jetzt nicht zu den Menschen zählen, die sich da wirklich gut mit auskennen mit dem Thema. Aber wenn man eine KI dazu bringen könnte, dass sie sich kultursensibel und gleichzeitig historisch korrekt verhält, dann wäre ja ein Indikator, dass sie einfach lernt, auch Gegenfragen zu stellen, Berit.
Genau, ich glaube, das Problem ist nämlich tatsächlich, dass der Dialog mit den Chatbots anders laufen muss. Also in dem Moment, wo wir den Bias rausprogrammieren und die Leute nicht darüber informieren, gibt es Ärger. Und es gibt auch immer Wege, das dann zu umgehen. Ne? Also man kann bei DALL-E, wo auch ganz stark so gearbeitet wird, den statistischen Bias rauszufiltern, natürlich auch wieder Sexismen und Rassismen reproduzieren, indem man eben einfach den Prompt ein bisschen verändert. Das bedeutet, wir müssen viel, viel mehr darüber reden, was wir da sehen, was wir sehen wollen. Und ich glaube, dass gerade das Hauptproblem ist, dass alle so unter Zeitdruck stehen, ja. Weil eben ein Unternehmen nach dem anderen da Innovationen auf den Markt wirft und dann so ein Zugzwang entsteht, der aber eigentlich dazu führt, dass eben gar nicht gut getestet wird, dass dann Beta-Modelle auf den Markt kommen, dann eben dieser Skandal passiert und dann werden die schnell wieder zurückgezogen und am Ende ist niemandem geholfen damit.
Arbeitet denn Google jetzt tatsächlich an einer neuen Version? Denn es geht ja offensichtlich da immer wieder um die Frage, den Unterschied zwischen historischen Anfragen und zeitgenössischen, also die letztendlich vernünftig zu generieren, haben Sie sich denn dazu geäußert, weil Sie offensichtlich ja keinen Skandal wollen?
Sundar Pichai, also der Chef von Google, hat gesagt, man hat einen Fehler gemacht und man arbeitet da jetzt dran. Woran sie genau arbeiten, also an der Lösung von welchem Problem, das weiß ich nicht und das weiß man, glaube ich, auch generell nicht. Aber die Frage, die du stellst, Busser, die ist total interessant, die ist nämlich eher, finde ich, so ein bisschen, philosophisch ist sie nicht, aber sie liegt so da drüber. Sie fragt nämlich, was wollen wir denn eigentlich von diesen Chatbots? So, was sollen die können? Sollen die wirklich in der Lage sein, so allumfassende, allwissende Chatbots rauszuhören, was wir von ihnen wollen? Also ob wir jetzt eine historische Darstellung wollen, ob wir eine jetzt aktuelle Darstellung wollen, oder will man einfach ein bestimmtes Tool, was nur ganz spezifische Fragen beantworten kann und das wissen dann auch alle. Rezept, okay, ich antworte nur auf Rezept und nichts anderes, weil dafür wurde ich gemacht. Ne? Mhm. Aber es wird ja so ein bisschen promoted, wie hier kommt die KI, die alles es alles kann. Und hier stoßen wir an die Limits von dem Versprechen. Und ich finde, das ist auch das Interessante an dieser Debatte, die hier gerade hochkocht, dass ja auch gerade alle die, die daran entwickeln und so ganz überzeugt sind von dieser Technologie, sehen, das sind eigentlich die Grenzen.
Berit, da würde mich natürlich auch nochmal deine Einschätzung interessieren in Bezug auf die Grenzen, was ein Chatbot überhaupt alles leisten muss oder kann.
Also das Ding ist eben, dass das Problem, was wir haben, ist, dass die Modelle, die da im Hintergrund stehen, zum Beispiel bei Gemini oder ehemals Bard, die werden ja nicht nur eingesetzt in diesem sichtbaren Chatbot, mit dem man dann reden kann, wo man dann den Bias rausfinden kann oder eben auch nicht, sondern die werden zum Beispiel jetzt in vielen neuen Android-Telefonen eingesetzt, um Bildinhalte aufzufüllen, wenn man ein Foto macht und sagt, ich möchte jetzt irgendwie diesen einen Surfer im Hintergrund da weghaben und dann rechnet es halt was dazwischen und so. Das bedeutet, wir haben eine Situation, wo wir KI haben, die auf diskriminierenden Datensätzen basiert und die überall zum Einsatz kommt. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Aber da wird ja gerade auch reguliert. Ne? Der EU AI Act ist ja gerade verabschiedet worden. Der ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Aber da wird zumindest zum ersten Mal versucht, mal zu überlegen, wo wollen wir das, wie wollen wir das, was wollen wir davon und dem dann eben auch teilweise Grenzen zu setzen.
Gemini, der neue Chatbot von Google, hat offensichtlich eine heftige Debatte über soziale Werte und künstliche Intelligenz ausgelöst. Meine liebe Kollegin Jenny Gensmer hat uns das Thema mitgebracht. Vielen herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Und auch dir, Berit, Berit Glanz, Autorin, vielen Dank für deine schlauen Gedanken. Auch das Thema, das du mitgebracht hast, Kate Middleton und ihr Photogate. Ich danke euch herzlich für eure Zeit, eure Expertise und Gedanken.
Danke dir. Hat Spaß gemacht. Euch.
Auf Wiedersehen. Ja, danke.
Und für mehr kompressive Inhalte abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast.